Ladies and gentlemen, here's another episode of Amgastos Azur Lustigan Organization. Please welcome your hosts, Winald Cash and Felk Engelman.
Herzlich willkommen zu einer Ausgabe von Im Gasthof zur lustigen Organisation. Lassen Sie sich entführen in eine Welt voller Märchen und System- und Organisationstheorien, gebunden in einen bunten Blumenstrauß aus Spaß und Schabernack. Die folgenden Handlungen, alle Personen und alle Organisationen sind frei erfunden. Jegliche Ähnlichkeit mit lebenden oder realen Personen und oder Organisationen ist Zufall und völlig unbeabsichtigt.
Hallo wieder.
Hallo Falk.
Wir hatten ja versprochen, wir machen weiter.
Ja, wir sind nicht aufzuhalten. Also ich hatte auch Stimmen gehört, die sagten, mach bloß nicht weiter, das kann ganz böse enden. Aber ich habe auch gesagt, nee, wir beide sind nicht aufzuhalten.
Wir müssen dadurch wie unsere Zuhörerschaft.
So, dann lass uns doch starten.
Ja, genau. Wir starten und jetzt habe ich schon so gespoilert. Wir haben ja eigentlich beim letzten Mal nochmal überlegt, wo sich der Rauch aus der Kneipe verzogen hatte. Ob denn das überhaupt so gut ist mit den Märchen und ob das überhaupt so richtig passend ist. Weil wir immer so Angst haben, dass diese richtigen Systemtheorie-Cracks um die Ecke kommen und uns dann erklären, dass das völliger Stuss ist, was wir hier machen.
Die Gefahr besteht immer. Wir sind ja Gefahrensucher. Wir sind Gefahrensucher. Wir trauen uns ja auch mal raus.
Und deshalb sagen wir, ist egal, das kann schon so sein. Weil wir aber im Zweifel immer mit den Märchen auch den Unterschied zwischen Arbeitssystem und Privatleben irgendwie erklären können. Und das ist ja ganz gut. Und ich ehrlicherweise habe keine Ahnung mehr, wie wir auf das neue Märchen gekommen sind und warum wir das machen wollten. Aber wir wollten das machen und wir fanden das super. Und deshalb machen wir das jetzt einfach.
Ja, da steckt, genau, also ich sag mal, genau, wir haben uns das ausgesucht und jetzt sagen wir auch gleich welches, weil da steckt so viel drin in diesem Märchen. Da haben wir gesagt, da steckt so viel drin. Wir haben keine Ahnung was, aber es ist unglaublich, was da drin steckt. Und das hat uns so fasziniert. Und deswegen, wir nehmen es mal und gucken mal, wohin uns das heute führen könnte.
Ich sag's jetzt einfach wieder. Bist du soweit?
Ich sitze halt wie fest, hab mich auch angeschnallt, oder?
Oh, wie ein Flitzebogen, ne? Wie ein Flitzebogen gespannt. Wir nehmen des Kaisers neue Kleider.
Ja.
Coole Nummer. Worum geht es? Ich erzähle das kurz, oder willst du?
Nee, mach du mal. Ich kann das ja
okay,
ergänzen,
mach ich das mal.
Wenn mir was
Ja, ergänz mich. Also, im Grunde genommen kommen Betrüger in die Stadt des Kaisers und der Kaiser ist bekannt dafür, dass er also im Grunde genommen sein Leben der Mode gewidmet hat. Ja, also wenn es damals Instagram gegeben hätte, wäre der Mode-Influencer gewesen. So, und das wissen die. Sie kommen also an und erzählen dem Kaiser, dass sie ganz besondere Sachen weben können. Ja, damals kam er ja nicht mit dem Stoff um die Ecke und sagte, hier, guck mal, hast du, schneidern wir dir dann irgendwie einen Anzug zurecht oder so. Nee, damals musste das ja erst noch gewebt werden. Und sie haben gesagt, dass das, was sie schneidern, ein Stoff ist, der dazu führt, dass nur diejenigen das sehen können, die schlau und klug sind. Ob das einen Unterschied macht, können wir irgendwann nochmal überlegen. Und die gut für ihr Amt sind. Ja, nur die, die schlau sind und gut für ihr Amt sind, können diese Kleider erkennen. Und dann sagt der Kaiser, das ist ja cool. Dann kann ich ja lernen, wer die Kleider nicht sieht, der ist doof und den muss man entfernen. Der muss raus aus meiner Nummer.
Genau, der ist doof oder macht, und da kommen wir, und da haben wir, glaube ich, ja, oder macht seinen Job nicht gut.
Oh, oder so.
Ne? Oder also so. Der ist einfach unverzeihlich, ich glaube, es heißt im Original, der ist unverzeihlich dumm. Oder, wie du sagst, taugt für sein Amt nicht, also macht seinen Job einfach nicht.
Mhm. Und dann bestellt er also diese Kleider, bezahlt unheimlich viel Geld dafür, und zwar Seide und Gold, meine ich, mich zu erinnern. Und dann fangen die an Webstühlen zu arbeiten, auf denen natürlich nichts gewebt wird. Also die hantieren da mit heißer Luft, könnte man sagen. Auch nochmal was, worüber wir später reden können. Und um dann das zu überprüfen, was denn da rauskommt, also das Ergebnis zu checken, schickt der Kaiser einen seiner ältesten Amtsträger dahin und sagt denen hier, guck doch mal, wie weit sind die denn, was machen die denn da so, ne? Und er schickt ihn deshalb dahin, weil er weiß, dass der eigentlich derjenige ist, der seinen Job am besten macht. Ja? Der am geeignetsten ist für sein Amt. Und er kommt dahin und er sieht was? Er sieht einfach gar nichts und sagt, oh, das darf ich aber gar nicht erzählen, das darf ja keiner mitbekommen, dass ich hier nichts sehe, denn das würde ja heißen, ich bin zu dumm, das hätte ich gar nicht gedacht. Finde ich übrigens eine schöne Stelle im Märchen, dass er da sitzt und sagt, hätte ich gar nicht gedacht, dass ich dumm bin. Finde ich irgendwie gut. Ja. Und er kommt also zurück und nachdem er die Leute dann befragt hat, wie denn das Muster nun sei und wie die Farben so seien, und kommt er zurück und erklärt dem Kaiser, alles super, alles wunderbar, ja, ich habe sie gesehen, sie sind ganz toll. Und es führt am Ende dazu, dass der Kaiser also nun seine neuen Kleider anlegt und eine Prozession wagt. Ja, er hat natürlich nichts an, er ist nackt. Und die ganzen Menschen stehen an der Straße und jubeln und winken und machen Tralala. Dann passiert Folgendes. So ging der Kaiser in Prozession unter dem prächtigen Thronenhimmel und alle Menschen auf der Straße und in den Fenstern sprachen, Gott, wie sind des Kaisers neue Kleider unvergleichlich. Welche Schleppe er am Kleide hat, wie schön das sitzt. Keiner wollte es sich merken lassen, dass er nichts sah, denn dann hätte er nicht zu seinem Amte getaugt oder wäre sehr dumm gewesen. Keine Kleider des Kaisers hatten solches Glück gemacht wie diese. Aber er hat ja nichts an, sagte endlich ein kleines Kind. Herrgott, hört des Unschuldigen Stimme, sagte der Vater. Und der eine zischelte dem anderen zu, was das Kind gesagt hatte. Aber er hat ja nichts an, rief zuletzt das ganze Volk. Das ergriff den Kaiser, denn es schien ihm, sie hätten recht. Aber er dachte bei sich, nun muss ich die Prozession aushalten. Und die Kammerherren gingen noch straffer und trugen die Schleppe, die gar nicht da war. Und damit endet das Märchen.
Also ich musste sofort dran denken, was wir in der letzten Folge auch besprochen hatten, mit dem systemschlauen Verhalten, ist ja ein Paradebeispiel. Alle sagen, ich sag mal lieber das, ich sehe zwar was ganz anderes, ich sag mal lieber das, weil sonst hält man mich für unverzeihlich dumm oder meines Amtes nicht tauglich. Das komisch, dass es da bei mir irgendwie, denke ich, das passiert ja in Unternehmen ganz oft. Also damit man mich nicht unverzeihlich dumm hält oder ich meines Amtes nicht tauge, sage ich jetzt lieber Folgendes.
Ja. Das stimmt, ja. Und manchmal ist das ja wirklich schlau, sich so zu verhalten.
Ja, wie in dem Märchen. Also man weiß ja nicht, was passiert wäre, hätte der Kaiser rausgefunden, dass ich seine Kleider nicht sehen würde und er mich für unverzeihlich dumm oder meines Amtes nicht würdig hätte. Man weiß es nicht. Vielleicht hätte er mich gevierteilt. Wenn das sozusagen die Strafe ist, das Erkennen gibt, dann hätte ich auch lieber meine Klappe gehalten hier und gesagt, nö, schönes Kleid.
Ja, ist aber noch ein bisschen anders, glaube ich, weil damals wusste man zumindest, was die Strafe ist für das, was man dann da zu erleiden hat. Das ist nämlich der große Unterschied gewesen, dass ja vor dem ersten Kriminalgesetz konnte man einfach so foltern mit dem ersten Kriminalgesetz. Ich glaube, es hieß Kriminalgesetz, weiß gar nicht mehr genau. War dann festgeschrieben, wofür man wie dann behandelt wird, dass man ins Rad gespannt wird und diese ganzen Dinge. Und ich glaube, wir haben aber heute in den Organisationen ab und an schon Situationen, wo alle froh wären, wenn der Strafenkatalog transparent wäre. Und das ist er einfach oft nicht.
Ja, ist das tatsächlich so, dass der Strafenkatalog nicht transparent ist? Das heißt, ich weiß gar nicht, wofür man mich bestrafen könnte. Ist natürlich jetzt mal ein ganz anderes Thema, aber...
Könnte sein. Also ich glaube nicht, dass in Organisationen das nicht regelkonforme Verhalten.
Das ist richtig. Okay, so meinst du das. Ja, genau. Das weiß man nicht so.
Genau, du merkst es nur dann bei der Beförderung.
Ja, oder der Nicht-Beförderung. Sie, Herr Engelmann, das können Sie sich mal schminken hier mit der Beförderung. Genau. Sie haben meine Kleider nicht gesehen. Genau, und wir sind, glaube ich, als wir das Märchen mal so gebrowst haben, da sind wir an einer Sache hängen geblieben, dass wir gesagt haben, das ist ja auch. Ich stell dir mal vor, die Geschäftsführung oder der Vorstand eines Unternehmens kommt mit so einer Geschichte wie, wir wollen ein agiles Unternehmen werden. Also man nimmt sich sowas vor. Oder früher gab es ja andere Sachen, wir wollen irgendwie lean sein als Organisation oder wir wollen irgendwas machen. Also eine Management-Mode nennen das auch andere. Ist das nicht genau dasselbe, dass man auch sagt, komm, wir wollen jetzt alle, der Vorstand hat gesagt, wir werden alle agil, wir machen hier unglaublich viele Dinge in der Organisation und machen und tun und alle nicken auch immer. Und so, ja, das ist bestimmt agil. Nee, das ist agil. Das ist auch agil. Und es fehlt an vielen Stellen dieses kleine Kind, das sagt, ey, das ist, ihr irrt euch, das ist alles gar nicht so agil. Und es kriegt so eine Dynamik, weil keiner dem Vorstand der Geschäftsführung oder wem auch immer traut, entgegenzutreten, um das Ganze aufzudecken.
Ich muss nochmal nachfragen, ich bin gerade drüber gestolpert und dachte, meint er denn jetzt, agil seien die Kleider oder ist agil, sind das des Kaisers neue Kleider?
Das sind die des Kaisers neue Kleider.
Ah, weil da wäre ich schon nicht dabei, ne? Weil ich glaube, Agilität ist genauso nur ein Kleid wie alles andere, was es an Werkzeugen gibt, um arbeitsteilige Systeme irgendwie zu bewegen. Ne? Das kann ja sonst was sein. Und ich glaube, es werden dann des Kaisers neue Kleider, wenn es eine Möglichkeit gibt, durch minimale Veränderungen und durch das Weglassen oder Hinzufügen von irgendwelchen Dingen, die eigentlich völlig unwesentlich sind, das besser monetarisieren zu können. Weil keiner mehr guckt, was heißt keiner mehr, das ist falsch verallgemeinert. Aber oft wird nicht geguckt, passt denn eigentlich das Werkzeug, was ich habe, zu dem Problem, was ich lösen will.
Ah, darauf willst du hinaus. Ja, da genau. Ja.
Und das finde ich einfach schwierig, ja, dass dann so eine Art Massenhype entsteht um diese neuen Kleider und keiner mehr sagt, warte mal, irgendwie kann ja vielleicht irgendwie eine gute Idee gewesen sein, aber tatsächlich ist es für ein spezialisiertes Problem eine spezialisierte Lösung und nicht zu verallgemeinern.
Ja, genau. Ja. Da kommt ja das Stichwort Best Practices. Ist ja, glaube ich, das, was immer viele erwarten. Das hört man ja auch dann bei der Arbeit ganz oft. Hast du da mal ein Best Practice oder gibt es da ein Best Practice für, wenn man mit irgendwas um die Ecke kommt, da muss es doch schon mal ein Best Practice zu geben. Und das ist ja genau das, was du meinst. Das ist der Denkfehler. Jedes Problem könnte oder so ist wahrscheinlich so speziell, dass man da nicht die Lösung anderer Probleme einfach rüberbügeln kann. Und dann geht's auch.
Das sind meine Lieblingsvorträge. Ne? Schauen Sie, wenn Sie diese 5 Punkte einhalten, ja, dann werden Sie gewinnen. Punkt 3 wird Sie überraschen.
Das ist ja auch ein alter Trick. Man ist auf einer Konferenz oder in so einem Sales-Pitch und verkauft mit diesen 5 Punkten, also die 7 Punkte zur Glückseligkeit, um dies und jenes zu machen, verkauft das auch gut mit dem Wissen, dass es ja sowieso nachher alles ganz anders ist und dass man in schwierige Gespräche kommt, dass diese 7 Leitlinienpunkte oder Bullet Points sowieso nichts taugen. Und ganz oft ist es sogar so, dass das beide Seiten wissen. Also die Seite, die pitcht und die Seite, die zuhört, beide wissen, dass man sich eigentlich gerade Müll erzählt, aber man ist sich, ohne es auszusprechen, einig, dass das ja gar nicht stimmen kann mit den 7 Leitlinien oder 5 Punkten, die man macht. Aber das eine gute Kommunikation irgendwie zu sein scheint, um nachher einen Vertrag abzuschließen. Also da hat man sich so drauf geeinigt, glaube ich. Ja, nicht doof. Also die Leute sind nicht doof, aber sie wissen, irgendwie kann man das gut transportieren. Und dann lässt man sich halt darauf ein, dass man nachher doch irgendwie 28 Punkte braucht und nicht 5. Und das alles sowieso anders wird.
Das überrascht mich jetzt. Meinst du wirklich, die sind sich... Na gut, klar, alle sitzen da drin und sagen irgendwie, ja, jetzt kommt wieder diese 7-Punkte-Nummer und so. Aber warum schließt man dann einen Vertrag miteinander? Da muss ja andere Gründe geben, dass man das macht. Also es muss ja dann schlau sein für beide zu sagen, ja, ich weiß, dass du Müll erzählst und ich erzähle dir Müll. Das ist ja die Vereinbarung, die man dann abschließt.
Genau.
Aber warum ist das schlau?
Naja, man kann dann schnell starten. Man kann dann schnell loslegen.
Aber noch schneller starten, wenn man das einfach sein lässt und sagt, komm,
wir lassen uns doch einfach. Ja, stimmt schon, aber oft hast du halt so ja, die Situation, dass du irgendwie in der Organisation, sei das als Dienstleister oder intern, weil du was erreichen möchtest, irgendwie sagt ja einer, was ist der Case dafür? Kannst du mir das mal erklären? Warum sollten wir das tun? Also solche Fragen kommen, ja, und dann muss man irgendwas auf den Tisch legen. Und ganz oft ist ja überraschend, dass man sich mit so Faden 5 Erfolgspunkte-Listen durch solche Pitches schleusen kann und dann kriegt man den Zuschlag und darf was machen, in dem Wissen, dass beide Seiten wissen, dass es die 5 Punkte gar nicht sind, sondern dass es was ganz anderes ist. Aber das ist so schön transportabel, weil man kann anderen dann auch erzählen, wieso, der hat mir 5 Punkte gezeigt, das ist total schlüssig, das machen wir jetzt einfach Und dann geht ja Folges los, dann geht das Vorhaben los, meandert in 98.000 Punkte und man versucht aber auf der Schauseite immer diese 5 Punkte wieder zu finden, ne? Dass man immer wieder, wenn man was präsentiert, natürlich immer wieder auf diese 5 Punkte committen muss, und dann vertüdelt man sich irgendwann und muss höllisch aufpassen, dass man seine Schauseite nicht zu kompliziert macht, weil man hat ja nur so eine kleine Liste verkauft.
Das ist halt spannend, weil mir fällt gerade ein, ich habe heute Morgen mit jemandem gesprochen, der mir genau das erzählt hat. Da ging es darum, wie man bestimmte Maps irgendwie so zusammenfassen kann, dass man es gut und schnell transportieren kann. Weil so Maps immer dazu tendieren, dass man die irgendwie sehr groß macht und dann wird es schwierig für Leute, die nicht bei der Erstellung dabei waren, reinzukommen, was die eigentlich ausdrücken will. Und das wurde dann immer einfacher, diese Darstellung der Map, also sehr linear und nicht das, was die Map eigentlich kann, nämlich Gleichzeitigkeiten transportieren. Und dann sprachen wir darüber und dann sagte die Kollegin, ja, das müsse man schon irgendwie so machen, weil je höher man in der Hierarchie käme, umso verknappter und einfacher müssten die Botschaften sein. Und das fand ich irgendwie so, das hat mich schon ein bisschen bewegt, muss ich sagen. Weil man ja eigentlich, wird es ja das Gegenteil vermuten, ja, dass je weiter man in der Hierarchie nach oben kommt, dass die Dinge, die man da bewegen will, immer schwieriger und komplexer werden und man sich eben nicht von den neuen Kleidern des Kaisers irgendwie blenden lässt.
Ja, ja.
Aber 1800, was hatte ich gesagt, 64, 62, wann auch immer dieses Märchen geschrieben worden ist, da scheint sich ja nicht so viel getan zu haben.
Nee, wahrscheinlich. Aber wir können ja mal festhalten an der Stelle, wenn man das Wort wenn nach Best Practices gerufen wird, dann besteht der Verdacht, dass jemand das Problem, das er lösen will, noch gar nicht verstanden hat. Das würde ich mal so als so einen Merksatz formulieren wollen.
Weiß ich nicht. Also wer sich den Satz merken möchte, der möge sich diesen Satz merken.
Alle, ist bestimmt alle, nicht, alle ist sieben, bestimmt alle nicht sieben, schlecht. Wer merkt alle euch sieben. Den jetzt? Ich frage euch ab nächstes Mal. Ja, wieso? Ja, aber nee. Ist so, wenn jemand nach Best Practices ruft, dann, aber wieso? Das muss doch so sein, weil Best Practices, hast du doch gerade gesagt, sind ja oft Lösungen, die andere erfunden haben für ein Problem, das so ähnlich erscheint wie das ich glaube, dass ich habe.
Ja, aber es kann auch einen anderen Effekt haben. Ne? Es kann mir nämlich auch zeigen, wenn jemand mit Best Practices um die Ecke kommt, das habe ich ein paar Mal erlebt, gibt ja so Workshop-Settings, wo man das explizit macht, ne? Und sagt, guck mal, hat jemand ein ähnliches Problem gelöst? Hör dir mal an, wie der das gemacht hat. Das ist einfach übermittelt, Probleme sind lösbar. Da kann man nochmal diskutieren, ob Probleme wirklich lösbar sind, ne? Kann man gleich machen. Aber ich glaube schon, dass das eine Funktion hat, die wichtig ist im Arbeitskontext, ne? Weil es einem einfach die Sorge nimmt, oh, ich stehe für irgendwas und ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Es gibt mir einen Hinweis, wo ich hingucken kann. Ich glaube, das, was nicht funktioniert, ist einfach blind diesen Best Practices hinterherlaufen, weil die eine Verknappung sind und Details ja bewusst auslassen, um bestimmte Dinge zu transportieren, die vielleicht wichtig sein können.
Ja, also okay, das ist natürlich gekauft, also sicherlich kann man einen Best Practice anschleppen und das ist ja sozusagen die Diskurseröffnung, könnte man sagen. Ne? Also weil man weiß, das Management hat keine Zeit, alle wollen nicht nachdenken, Workshops, die länger als eine halbe Stunde gehen, die werden sowieso nicht besucht und so weiter. Und dann weiß man, okay, ist jetzt schwierig, alle in den Raum zu kriegen, um mal drüber nachzudenken, also besorge ich mal einen Best Practice. Verteile das mal ein bisschen und guck, dass ich dass der Auslöser ist, dass irgendjemand nämlich sagt, das ist doch gar nicht so und so weiter. Und dann komme ich mal in den Workshop. Also so als Impuls meinst du jetzt auch, ne?
Ja, aber mir ist gerade aufgefallen, dass wir vielleicht nochmal lösen müssen, was für wen eigentlich, was Best Practice eigentlich bedeutet. Weil ich gerade überlegt habe, so wie du es beschrieben hast, da würde ich dir dann schon fast wieder recht geben wollen und sagen, vergiss die Best Practices. Für mich war es aber in dem Moment, wo ich die andere Position eingenommen habe, eher ein Thema von, hier sind Prinzipien, denen man sich annimmt, um Grenzen eines Systems zum Beispiel zu beschreiben. Ja, also mit Prinzipien kann ich ja innen und außen irgendwie beschreiben. Und in dem Bild würde ich sagen, sind Prinzipien sogar hilfreich, wenn das Best Practices sind. Aber das Ausgestalten, das tatsächliche in die Realität anfassbar umsetzende Element, das muss individuell sein. Und das muss ich auf das spezifische Problem beziehen und eben nicht auf irgendein zusammenfabuliertes Transportmittel.
Ja, und das nennt man denn, Achtung, neues Buzzword, das ist Best Thinking.
Oh.
Ja, das haben wir schon vor ein paar Jahren haben wir das schon mal ausgegraben irgendwo, weil wir gesagt haben, Best Practices kann korrekterweise müsste man sagen, in einem dynamischen Umfeld mit Überraschungen und kann man nicht einfach Lösungen kopieren, sondern da muss man über seine eigene Lösung nachdenken und da muss man halt nachdenken und da muss man gucken, über was haben, also welche Fragen haben sich die gestellt, die das Problem, von dem ich glaube, dass ich hier ein ähnliches habe, welche Fragen haben die sich gestellt, worüber haben die nachgedacht? Also das meinen wir denn, oder das kann man jetzt unter Best Thinking verstehen, also nicht Praktiken kopieren, sondern versuchen zu verstehen, wie die darüber nachgedacht haben. Das ist ja was anderes, als eine Praktik zu kopieren.
Ja, genau. Ja.
Steile These, ne? Aber lass uns schnell weitermachen, bevor irgendjemand darüber nachdenkt und sagt, ey, das ist ja sowas von, also weit hergeholt kann man das gar nicht mehr nennen. So eine Entfernung gibt's gar nicht.
Am Ende kreieren wir ja hier einen Raum der Zwischentöne, ja. Und in diesem Raum der Zwischentöne sind viele Töne erlaubt und zugelassen, die sich als Gedanken durchaus verlaufen dürfen.
Aber mich führt das Ganze zu der nächsten Frage. Jetzt haben wir über Probleme gesprochen. Also Best Practices könnten Probleme in Organisationen lösen. Ich habe mir diesen Merksatz aufgestellt, den die 5 da draußen sich gemerkt haben, du natürlich nicht. Und jetzt könnte man ja eigentlich nochmal fragen, das hat mich nämlich mal jemand gefragt, was ist denn eigentlich überhaupt ein Problem? Also, weil das ist ja auch gar nicht so einfach. Erstens, weil viele gar nicht gerne über Probleme reden, das kennen wir alle, so dieses schöne, na, lass uns über Challenge, Herausforderung, schalala reden, also Problem ist so negativ konnotiert, was Quatsch ist, man muss die Dinge ja ab und zu mal beim Namen nennen, aber die Frage war, woran erkennt man eigentlich, ob man das wirklich mit einem Problem zu tun hat und nicht vielleicht mit irgendwas, was symptomatisch ist?
Ja, wenn das die Unterscheidung ist, dann ist aber relativ klar, ne? Ich meine, der Kollege Wohland, der hochgeschätzte Gerhard Roland, hat wohl mal formuliert, der hat, glaube ich, mal formuliert, ne, Probleme sind die Dinge, die nicht mehr weggehen. Also sowas wie dauerhafte Phänomene, die man nicht durch eine einfache, einmalige Lösung beseitigen kann.
Ja, oder die immer wiederkommen, ne? Genau, nicht weggehen, immer wiederkommen.
Nicht weg, genau. Und das Gegenteil ist ja dann, sind ja dann die Symptome und muss ja dann das sein, was irgendwie sichtbar ist. Also sichtbar zumindest mal, ne, und irgendwie, wenn man es untersucht, immer was unten drunter hat.
Ja, genau, das sind so die Kopfschmerzen, ne? Also man wacht auf, hat nächsten Tag tierische Kopfschmerzen, die sind offensichtlich und dagegen kann man auch schnell was tun. Die einen nehmen eine Tablette oder machen Spaziergang oder so, aber jetzt kann es ja sein, dass das Problem einfach ist, jeden Abend die 3 Flaschen Wein vorher. Die sind vielleicht nicht ganz so offensichtlich, weil das im Geheimen passiert. Aber Symptome kann man natürlich schneller fixen. Ist auch nicht schlecht. Also ich würde jetzt auch nie sagen, man sollte nicht auch an Symptome rangehen, wenn man organisationale Probleme sieht. Man muss aber nur gucken oder sich im Klaren sein, wenn ich nur an den Symptomen arbeite, dann ist das Problem nicht weg, ne? Und dann fällt mir das in 2, 3, 4, 5 Monaten wieder auf die Füße. Und dann habe ich das gleiche Thema eigentlich wieder.
Das ist aber auch in der Praxis, finde ich, ist das echt so ein Ding, ne? Weil du hast ja oft Situationen, wenn man rangeht und sagt, ne, komm, okay, jetzt müssen wir erstmal irgendwie ein Problem Statement schreiben. Und in der Regel ist man aber ziemlich schnell dabei in der ersten Iteration von so einer Problembeschreibung, dass die Leute nicht das Problem beschreiben, sondern das Symptom, indem sie einfach Zustände beschreiben.
Ja.
Das Wetter ist schlecht.
Die Kommunikation bei uns ist nicht gut.
Ja, genau.
Also das ist ja, also ich glaube, alle, die irgendwie mal intern oder extern beraten haben in Unternehmen, ihr kann ja in was für Rollen, Consultant oder Coach oder Scrum Master oder weiß der Geier was, ich glaube, alle von uns haben ja schon mal gehört, wenn man Leute fragt, was ist denn das Problem, die Kommunikation hier ist nicht gut. Also irgendwie sowas, ne? Das ist ja eigentlich der Dauerbrenner. Und jetzt müsste man ja
heute
sagen,
ist das anders,
ja
gar nicht. Heute ist anders. Heute ist nicht die Kommunikation ist schlecht, sondern heute ist es das Mindset der Kollegen stimmt.
Ja, oh, das Mindset, oh Gott. Oh, jetzt machst du natürlich das auf. Das Mindset. Was war denn noch dieses Mindset eigentlich?
Ja.
Aber pass auf, bevor wir vielleicht zu Mindset gehen, lass doch mal ein konkretes Beispiel machen. Also wenn wir zwei Vögel hier jetzt sowas sagen wie, Probleme sind Dinge, die nicht so einfach weggehen oder die regelmäßig wiederkommen, und Symptome sind halt genau das, wo man vielleicht viel zu häufig rangeht und sich nicht dem Problem will. Hast du mal ein konkretes Beispiel?
Also ein Symptom ist der häufige Schrei nach klareren Strukturen. Ja, das ist ja, ne, hätten wir nur bessere Strukturen, dann wäre irgendwas besser. Und das darunterliegende Problem ist aber eher eine Frage von Verständnis, was gerade eigentlich das System charakterisiert, in dem man sich bewegt. Also ist das, sucht man nach einer Form von Klarheit in Richtung Ziel oder so, ja? Oder gibt es diese Klarheit gar nicht, weil man das Ziel gerade sucht? Und dann fangen an, wenn das der Fall ist, ne, dann fangen ja die Symptome an, sich gegenseitig aufzuschaukeln. Ich brauche mehr Klarheit. Ich kann dir nicht mehr Klarheit geben. Die ist nicht da. Und je öfter ich sage, du kannst nicht mehr Klarheit bekommen, weil wir gerade im Nebel stehen und versuchen rauszufinden, was wir bauen sollten, ja, umso größer wird der Schrei nach Struktur, weil natürlich der Schmerz immer größer wird. Dieser ganz individuelle Schmerz wird größer, damit wird der Schrei nach Struktur größer und die Antwort wird immer unbefriedigender. Aber das Problem hat man nicht gelöst, weil es vielleicht in dem Moment gar nicht lösbar ist, weil dieses Problem immer wieder kommt, weil sich die Welt einfach so schnell dreht.
Um mal bei dem Thema zu bleiben, ne? Die Kommunikation ist oft das Problem oder das Mindset. Also die Kommunikation.
Mit dem Mindset habe ich dich abgeholt, oder? Am Bahnhof deines Lebens.
Total. Also darauf habe ich echt gewartet. Das war das Stichwort. Nee, aber Kommunikation ist das Symptom. Das Problem ist halt eben die Struktur. Mindset. Was machen wir mit Mindset? Was ist denn eigentlich ein Mindset?
Ich habe immer gedacht, es ist vielleicht eine Haltung, die man zu Dingen hat.
Eine Haltung. Was ist denn nochmal eine Haltung? Also
ich weiß nicht genau. Eine Haltung, dann hatte ich kurz überlegt, ist das hier Watzlawick? Meine persönliche Wahrheit, Liminal Thinking, Dave Gray und so, ist es das? Mhm. Ne, ich schwirbel mir was zusammen. Also schwirbeln ist so falsch. Also schwirbeln ist tatsächlich falsch. Ich habe irgendwie Erfahrungen im Leben gemacht und Dinge erlebt, die mich zu irgendeiner Vorstellung von der Welt führen. Ne?
Ist zu das werten Haltung zum Beispiel. Ne? Genau, also ich
zu werten, zu irgendwie zu verurteilen.
Man hat seine Prinzipien und Werte, und das könnte sowas wie Haltung und Mindset sein. Ne? Ja, das, und das finde ich im Arbeitsorganisationskontext immer echt schwierig. Weil man könnte ja sagen, ja, jeder bringt so seinen Wertekanon mit zur Arbeit. Mhm. Und arbeitet mit seinem Wertekanon. Aber was machst du, wenn dein Wertekanon nicht mit dem Kanon der Organisation, für die du arbeitest, zusammenpasst?
Ich meine, gelernt zu haben, dass diese Leute ausgeschwitzt werden.
Genau, dann müsstest du ja konsequenterweise gehen oder genau andersrum. Und dann kommt, ja, aber was oft passiert, ist ja, dass Organisationen dann sagen, es gibt bei uns anscheinend Mitarbeitende, die haben das falsche Mindset. Und darum müssen wir jetzt was tun. Die müssten das richtige Mindset haben oder die haben die falsche Haltung. Die müssen jetzt die richtige Haltung einnehmen. Und dann finde ich immer, dann wird's echt tricky, weil wie möchtest du, also wenn Haltung und Mindset was sehr Persönliches ist, wie willst du in meinen persönlichen Wertekanon eingreifen als Unternehmen, wenn du glaubst, das passt nicht, ich habe ein anderes Mindset. Also da fehlt mir die Fantasie. Man kann da so in der Ecke des Coffee Corners mal drüber reden, aber in echt fehlt mir komplett die Fantasie, wie das gehen soll, ohne dass du übergriffig wirst als Organisation auf die Mitarbeitenden. Ne? Und also übergriffig im Sinne von, dass du das sozusagen zu Regeln und Anweisungen machst, wie man sich jetzt hier auch wertemäßig zu verhalten hat. Wenn man das ernst meint mit Haltung und Mindset.
Da pressiert es mir sofort, ja. Das wäre ja ein prächtiges Mindset, dachte der Kaiser. Wenn dieses Mindset alle hätten, dann könnte ich ja, da geht's zur Runde,
ja,
ne? Aber
ja.
Da
muss man ja, okay, ja, ja. Ein prächtiges Mindset, ja. Aber verstehst du, was ich meine, ne? Also ich,
ja, ja.
ich finde, man kann darüber reden und das sind ja auch so Worte, die in Organisationen heute gerne benutzt werden, aber ich glaube, man muss da ganz schön vorsichtig sein, wenn man das wirklich ernst meint, sich über Werte, Mindset, Haltung zu unterhalten und vor allen Dingen, wenn Organisationen kommen und sagen, und man sagt ja in der Regel nicht, ihr Mitarbeitenden habt das falsche Mindset, sondern man kommt mit dem Muster-Mindset um die Ecke. Ne, man hat sich was ausgedacht und so und präsentiert das und sagt, so ist unsere Haltung, so ist unser Mindset hier bei XY GmbH. Wenn man das zu ernst meint, dann müsste man ja auch ganz konsequent jetzt das Mindset und die Haltung der Leute durchleuchten und rausfinden, wer geht das jetzt mit oder wer geht das jetzt nicht mit. Und da müsste man ja auch was tun. Und das finde ich schon echt schwierig.
Ich finde das aber eher schade. Das finde ich wirklich schade. Warum nicht? Also, die Leute, die ein Unternehmen gründen, die haben ja das Recht für ihr Unternehmen zu sagen, und ich möchte, dass dieses Unternehmen folgende Werte erfüllt. Und das dürfen die ja. Das ist ja völlig legitim. Was ich nicht verstehe,
wie wollen die das sicherstellen?
Genau, das meine ich aber. Dass da nicht konsequent dann gehandelt wird.
Ja, aber pass auf, ein Wert ist ja, also ich gründe ein Unternehmen und ich sage, der höchste Wert ist, freundlich zu sein gegenüber der Kundin. Höchste Wert bei uns. Aber was heißt denn das jetzt, freundlich zu sein gegenüber der Kundin?
Richtig, ich verstehe, was du sagst.
Also wo hat das denn jetzt seine Grenzen? Oder also das ist denn, und da finde ich...
Ich habe an andere Sachen gedacht. Ich verstehe das Beispiel, ja. Ich habe gerade an ein Bild gedacht, habe ich die Tage irgendwo gesehen. Da saß ein junger Mensch, offensichtlich irgendwie IT-affin, ja, mit
einem Gerät. Kenn ich den auch?
Nein, das war wirklich nur ein Foto. War wirklich nur ein Foto. Wirklich nur ein Foto, ja. Niemanden, den wir beide kennen würden. Und ich kenne die Person auf dem Foto auch nicht. Ich fand aber das Foto so gut und deshalb wäre es schön, wenn ich diese Fotogeschichte erzählen könnte. Also pass auf, das Foto, junger, offensichtlich tech-affiner Mensch, ja, sitzt mit einem Gerät von einem Hardware- und Softwarehersteller aus Kalifornien. Unten am Fußboden steht der Kaffeebecher eines führenden, weltweit agierenden Kaffeehauses mit grünem Zeug. Ja. Mhm. Und auf dem Laptop ist ein Aufkleber drauf, Destroy Capitalism.
Okay, genau.
Ja, und das ist das, was ich nicht verstehe.
Genau. Aber das ist ja der einzig gangbare Weg, wenn Unternehmen sehr stark auf ihrer Werteseite kommunizieren und versuchen, die Mitarbeitenden damit reinzuziehen, dass du irgendwann ja genau dich wieder, Stichwort Hashtag systemschlau, verhältst, indem du sagst, genau, ich gehe das mit und unterm Tisch machst du denn das, was notwendig ist, ne? Also, oder das, was deinen Überzeugungen näher kommt. Und das Gute ist ja, jetzt könnte man sagen, das Gute ist ja, dass Organisationen das hier ermöglichen. Also, Organisationssysteme ermöglichen ja gerade diese Zweideutigkeit oder diese Zwiespältigkeit, dass du auf der einen Seite so tun kannst, als ob, und auf der anderen Seite das so machst, wie du es für richtig hältst. Das geht und das ist eine Stärke von Organisationen. Würde das nicht gehen, würden ja viele dieser Denkkonstrukte zum Beispiel über Haltung und Mindset zusammenbrechen. Weil natürlich kann nicht jeder in der Organisation diesen einen Unternehmenswert ständig mitgehen. Da gibt es wahrscheinlich ganz viele gute Gründe. Und deswegen kann man so tun, als wenn man den mitgeht. Und dann sind in der Regel ja auch alle zufrieden. Wenn es dann aber darauf ankommt, dann zieht man mal einen ganz anderen Wert. Das ist ja auch oft das, was wir sehen bei diesen Wertekonstrukten, dass die Werte sich ja auch manchmal widersprechen. Ne, auf der einen Seite hätte ich gerne Transparenz, hoher Wert, und der andere Wert ist aber auch irgendwie mit Kunden freundlich zu sein. Und wenn ich jetzt mit Kunden freundlich sein will, dann heißt es aber, ich gebe ihnen nicht die volle Transparenz vielleicht, weil das wäre nämlich dann nicht mehr freundlich. Weil dann würde ich denen vielleicht sagen, passen Sie auf, Sie rufen jetzt zum 28. Mal bei uns im Callcenter an. 29 Mal davon haben Sie mich ja auch nur beleidigt. Das muss ich Ihnen jetzt einfach mal sagen. Auf der anderen Seite soll ich freundlich zu Ihnen sein. Können Sie mir mal kurz helfen? Also man kommt ja in so ein Dilemma unter Umständen. Und das muss man nicht. Das können wir aushalten. Oder das lässt eine Organisation zu, dass wir sowohl als ob können. Das ist gut so.
Aber das ist ja auch so eine Ebenenfrage. Ne? Also du kannst ja durch die Größe der Organisationen heutzutage nicht mehr Furz und Feuerstein regeln als Inhaber.
Furz und Feuerstein. Nee, zum Glück.
Ja, kannst du halt nicht. Ne? Und dann versuchst du ja genau das wahrscheinlich zu machen. Ne? Du versuchst irgendwie Prinzipien anzuwenden und diese Prinzipien weiterzugeben und zu sagen, guck mal, ich glaube, es ist wichtig, dass wir zu unseren Kunden freundlich sind. So. Und dann ist es aber ja immer noch im Ermessen des Einzelnen, sich in der Situation zu bewegen. Das ist ja genauso wie unsere Best-Practice-Kiste. Du musst es ja irgendwie in der Realität umsetzen und anwenden. Da muss man vielleicht noch nicht mal dagegen sein oder dieses krasse Quatschbeispiel haben, ne, mit dem Destroy Capitalism, aber volle Lotte drin hängen. Und dann ist ja die Frage, wenn solche Situationen entstehen, und die können, glaube ich, auch bei den Problemen entstehen, wieso investieren wir denn ständig in so Lösungen, die überhaupt nicht zu den Problemen passen? Also ne, diese Mindset-Geschichte ist sowas. Ne? Also das hat ja zum Glück abgenommen die letzten Jahre, aber jetzt kann ich erinnern, vor 10, 15 Jahren, du ziehst ja Augen so hoch, aber ja, vor 10, 15 Jahren war das doch noch ein Riesending. Wir müssen mal hier so ein Mindshift machen.
Also in unserer Bubble hat das abgenommen, in der anderen Bubble geht das gerade ab, glaube ich. Also,
ja gut, ja, das stimmt. Ich vergesse mal, dass wir in so einer Bubble sind und dass bei uns alles gut ist.
Wir sind voll in so einer Bubble, also aber sowas von...
Ja, ja. Wir gehen ja auch nicht mehr vor die Tür, deshalb.
Nee, müssen wir auch nicht mehr. Müssen wir auch nicht mehr. Aber jetzt hattest du gerade schon, du hattest jetzt deinen letzten Punkt, habe ich nicht mitbekommen. Du wolltest da.
Dieses Investieren. Ne? Also
investiert man in Lösungen, die nicht zum Problem passen oder in Lösungsansätze,
genau,
die nicht
zum Problem passen? Genau, wir sind doch gekommen über hier, guck mal, das Kaisers neue Kleider, was ist denn das in unsere Welt übersetzt? Was bedeutet denn das eigentlich? Und dann waren wir auf diese Problemschiene gekommen, sind da kurz abgebogen zu den Mindsets und so. Und das, wo es sich für mich gerade wieder irgendwie zusammenschließt, ist die Frage, es wird so oft in irgendwelche Lösungen investiert, die überhaupt nicht zu dem Problem passen, was man da eigentlich vor sich hat. Ja? Mhm. Und diese ganzen Kulturprogramme, wo man sich auch fragt, okay, was ist das denn jetzt? Oder Mindset-Shift-Vorhaben oder Kommunikationszeug, ne, wo man denkt, okay, ey, das Einführen von einem Tool wird wohl die Kommunikation jetzt an der Stelle
verbessern. Weißt du, was du meinst, aber jetzt könnte man ja, also da gibt es, glaube ich, eine Vielzahl von Erklärungen. Also eine Erklärung, die, also was ich so erlebt habe, ist, man scheut es, ordentlich drüber nachzudenken. Also irgendwie scheint es in Organisationen ganz oft nicht schlau zu sein, sich mal kurz einen Schritt nach hinten zu begeben und kurz mal drüber nachzudenken, was ist denn eigentlich das Problem? Also da sind wir wieder bei Problem und Symptom. Ne? Also da wird sich ganz selten die Zeit für genommen. Das erlebe ich immer wieder, dass man überhaupt keine Zeit in die Vorbereitung von Workshops oder Problemfindungstreffen trifft, sondern man trifft sich, man versucht schnell was zu regeln, schnell was rauszufinden, vertraut auf seine Erfahrung, die Kompetenz der Kollegin, keine Ahnung, den letzten heißen Scheiß, den man gelesen hat, und den Podcast, den man gehört hat und all solche Sachen. Und dann baut man sich irgendwas zurecht, wo man denkt, ach komm, das machen wir alle so, jetzt machen wir das auch. Und dann ist es ja noch vielleicht auch noch ganz gut verträglich, weil auf der Schauseite passt es immer gut, dieses Stichwort zu benutzen. Aber dieses sich nicht einlassen und mal ordentlich nachdenken, das finde ich ist ein Symptom. Das ist ja nicht das Problem, weil die Frage ist ja, warum ist es schlau, in Organisationen sich nicht ordentlich mit Problemen zu beschäftigen, sondern immer eher irgendwie huschi-huschi zu machen.
Ist das vielleicht deshalb schlau, weil es so viele Probleme gibt und ich genau weiß, dass ich nicht jedes Problem in Tiefe bearbeiten kann und durchdenken kann?
Ja, das würde ich sofort kontern. Ich glaube, es gibt eine Menge von Symptomen. Es gibt eine Menge von Symptomen, aber es gibt in Organisationen steile These, Achtung, vielleicht nur eine Handvoll grundlegender Probleme. Und alles andere ist symptomatisch. Aber die Probleme, die sind ganz wenige, aber die sind halt sehr profund, könnte man sagen. Ne? Also die gehen vielleicht eher ein bisschen tief.
Also wenn du sagst, es ist eine Handvoll, dann sag mal welche.
Ein Problem ist, dass man die Organisation nicht gut strukturiert hat. Also dass die Aufteilung der einzelnen Arbeitseinheiten, keine Ahnung, wurde vor 20 Jahren gemacht. Da war es schlau, eine Organisation, keine Ahnung, funktional aufzuteilen. Marketing, Vertrieb, Buchhaltung, Controlling, Materialwirtschaft und so weiter. Das hat man durchgezogen und man hat das aber nicht angepasst, sondern jetzt haben sich aus Druck von außen, Stichwort Systemumwelt, hat sich jetzt gezeigt, dass das zu langsam ist, zu beschwerlich ist. Und jetzt haben sich Wege ausgeprägt, die eher in der Informalität ablaufen. So hintenrum, Abkürzungen, Schleichwege, Trampelpfade und all so ein Kram. Und jetzt kämpft man mit dem. Das Problem, dass man jetzt aber sich mal nicht mehr funktional organisiert, sondern, keine Ahnung, wertschöpfungsorientiert, Value-Stream-mäßig und so weiter, das wird nicht angegangen. Das wird vielleicht auch gar nicht gesehen, dass das Problem ist, sondern man tut dann so, also ich kenne das aus meiner Arbeit der vergangenen 10, 20 Jahre, man legt dann eher über die bestehende, vielleicht funktional geteilte Organisation, da legt man dann nochmal irgendwie eine andere Organisation vom drüber, dann versucht man noch eine Projektorganisation draufzulegen und eine Produktorganisation, aber ganz unten hat man immer noch so eine funktionale Teilung, die 20, 30 Jahre alt ist, die sich in Arbeitsverträgen, Organigrammen, Strategiepapieren und so weiter überall wiederfindet. Und das ist das Problem. Und wenn man da rangehen würde, dann würden sich viele Sachen symptomatisch relativ schnell in Luft auflösen.
Das hat ja dann aber auch was zu tun mit der Stellenbesetzung, ne? Also wen habe ich denn auf welche Position gesetzt? Und für je nachdem, wo man da hinguckt, ist natürlich so eine Veränderung auch immer eine Gefahr. Und dann ist ja das System schlauer verhalten, die Veränderung zu verhindern, weil es Machtverlust ist, weil es Statusverlust ist, weil kann sonst was sein.
Genau, und das wäre vielleicht das nächste Problem.
Ja, aber das sind doch Entscheidungen, die die Organisation vorher getroffen hat. Und die hat es ja in Anerkennung und in Wissen dessen getroffen, wie man da jemanden hingesetzt hat.
Ja, jetzt sagst du ja, das hat die Organisation entschieden. Ne? Das ist ja interessant. Wer ist denn in dem Fall die Organisation? Also welchen Teil der Organisation meinst du denn, wenn du das sagst?
Der im Organigramm nicht nur dazu befähigt ist, sondern auch die tatsächliche Gestaltungsmacht innehat.
Ja, jetzt ist aus meiner Erfahrung ist es aber oft so, dass genau dieses, wo man denkt, das hat ja mal jemand entschieden, dass wir uns so organisiert haben, ganz oft eben nicht so entschieden wurde. Also dass das eher so
Arbeit passiert. Nee, das meine ich gar nicht. Ich meine, wenn ich feststelle, okay, guck mal, das war erst strukturiert nach Marketing und Sicherheit und was weiß ich, was für ein Zeug, ja. Und heute stelle ich fest, ich muss das aber wertstromgetrieben organisieren, damit man da ordentlich zurande kommt. Dann sitzen da aber ja jetzt Leute, die ChefInnen von Marketing oder Sicherheit sind.
Genau, und das ist das
Problem. Und wenn ich diesen Stuhl wegräume, ja, dann verliert ja die Chefin von Marketing ihren Schreibtisch. Aber die hat ja dafür unterschrieben, dass sie Chefin von Marketing ist und nicht Chefin von Straßenfeger.
Aber jetzt kannst du doch eine Organisation an der Stelle entlasten. Jetzt könntest du ja als Eigentümer hingehen und sagen, pass mal auf, Leute, wir sind funktional organisiert. Damals, als ich gegründet habe, fiel mir nichts Besseres ein. Ich habe das übersehen, das haben wir jetzt so mitgeschleift. Ich erwarte von euch jetzt hier eine grundsätzliche Organisationsreformierung. Ihr seid meine fünf Geschäftsführerinnen, die auch noch funktional geteilt sind. Also genau in der Geschäftsführung finden wir das ja alles wieder. Wir haben Marketing, Vertrieb, Geschäftsführung, wir haben interne und so weiter. Du findest die Rollen ja, diese Arbeitsteilung oder die funktionale Teilung findest du ja oft dann auf der Ebene wieder, dass man als Eigentümer zum Beispiel einfach entlastet und sagt, ja, ich erwarte von euch, dass ihr das umstellt und versucht mal, Appell, Garantie, versucht mal hinterher keinen schlechter zu stellen, als er vorher war. Und jetzt müsst ihr aber mal ran an die Buletten hier, weil hilft nichts, sonst muss ich euch austauschen, dann muss ich das machen. Nee, das macht man natürlich nicht. Aber ich glaube, das geht schon. Man muss halt nur, man muss das Problem verstehen. Und wenn das Problem halt genau, wie du sagst, das ist ja die Struktur. Das meine ich ja mit Verträgen und man hat dann einen Auftrag, man hat sozusagen eine Job Description, da hängt dann auch noch ein Incentive dran, in der Geschäftsführung vielleicht viel Geld oder auf einer Bereichs- oder Direktionsebene auch noch zusätzlich was. Das muss man sich halt genau angucken. Man darf das nicht so naiv sehen und sagen, das wird schon klappen, sondern man muss sich wirklich damit beschäftigen. Welche Strukturen haben wir uns hier eigentlich geschaffen, die uns daran hindern, dass wir endlich mal voranschreiten. Und das sind oft die Sachen, die du sagst, aber das ist ja ein Strukturelement, das sich ändern kann.
Ja, wenn zwei Dinge muss man überlegen, ob die sein müssten oder nicht sein dürfen, kannst du gleich rausfinden. Weil ich musste sofort dran denken, das geht natürlich nur dann gut, wenn die 5 Geschäftsführer dem Inhaber nicht sagen müssten, du bist übrigens nackig.
Ja. Das würden sie natürlich nie machen.
Ja, siehst du, und dann hast du schon ein Problem, ne? Weil Organigramm, Hierarchie, Eigentumsverhältnisse, Machtverhältnisse irgendwie eine Rolle spielen. Und das andere ist, ich glaube, dass sich diese Strukturveränderungen ja nur dann positiv auszahlen würden, wenn klar wäre, was diese Strukturveränderungen bewirken müssen. Also, was wollen wir denn gewinnen und welche Struktur brauchen wir, um tatsächlich gewinnen zu können, was wir gewinnen wollen? Also, das sind ja 2 verschiedene Dinge. Ne? Du kannst ja nicht diese Struktur einfach hinknallen und sagen, guck mal, so ist das. Und so wird es aber oft gemacht.
Aber ich glaube, das ist gar nicht so schwer. Ich meine, gucken wir uns doch mal an, wie viel etablierte Organisationsmodelle gibt es denn? Oder wie viel Organisationsformen findet man denn so? Also wenn du heute so in die Wissenschaftsliteratur reinschaust, der letzten, keine Ahnung, 50, 60, 70 Jahre, dann kommst du doch eigentlich auf vielleicht auf 3, 4 Grundarten, wie man eine Organisation sozusagen organisiert, also nach wohin sie sich ausrichtet. Und dann gibt es davon diverse Spielarten, aber ich glaube, die Grundarten sind doch immer, machst eine funktionale Teilung. Also das, was so der Klassiker ist. Du hast Marketing, Vertrieb, Controlling, Buchhaltung, Materialwirtschaft, Logistik, Kundenservice und so weiter. Ne? Also das, was man da immer so schön kennt in Organigrammen, wo man dann auch sagt, oh, das sind jetzt aber alle Silos. Das ist so ein Klassiker und das macht ja auch Sinn an einigen Stellen. Das ist ja nicht sinnlos, das macht ja auch Sinn. Es hat aber einfach Nachteile, wenn man zum Beispiel Geschwindigkeit aufnehmen will im Wertschöpfungsprozess. Weil dann musst du, das ist alles das, was wir alles erleben, dann musst du nämlich diese Silos der funktionalen Teilung irgendwie jetzt überschreiben und sagen, aber die Wertschöpfung machen wir doch alle zusammen und dann versuchst du so Wertschöpfungskonstrukte auf diese Silos zu legen. Und so, jetzt kannst du aber auf der anderen Seite sagen, wenn Wertschöpfung und Geschwindigkeit in der Wertschöpfung für uns wichtiger ist als eine funktionale Spezialisierung, dann machen wir das halt wertschöpfungsorientiert, dann müssen wir unsere Wertschöpfung kennen, ne? Machen wir ein Produkt, machen wir einen Service, machen wir 5 Produkte, was machen wir da eigentlich? Und dann organisiere ich das nach Wertschöpfung und dann habe ich halt keine funktionalen Teilungen auf einer gewissen Ebene. Ne? Irgendwann muss ich immer funktional aufteilen, aber dann habe ich die da erstmal nicht. Und dann kannst du doch das als Matrix verpacken, 2-dimensional, 3-dimensional, n-dimensional und dann bist du doch schon am Ende der Fahnenstange. Dann nimmst du heute noch was wie Holacracy dazu, so die, wir organisieren uns in überlappenden Kreisen, die irgendwie nochmal eine andere Fluffigkeit und andere Entscheidungsverfahren bringen sollen. Oder also was ja soziokratisch, das ist vielleicht auch ein neues Modell, da streitet sich ja die Wissenschaft noch drüber. Ist das wirklich ein neues Organisationsmodell oder ist das auch nicht nur eine Abart von was anderem? Ich glaube, da ist man sich noch nicht ganz einig. Und dann bist du doch schon fertig. Also, und alles andere sind
Spielarten. Ja, aber jetzt warte mal. Da war es mir gerade zu schnell. Kann das System eigentlich auch systemschlau sein? Oder ist das dann so, naja, in dem Fall sind ja die handeln dürfen, sind ja die systemschlau. Ne? Wenn du sagst, diese funktionale Trennung, ne? Die kann man ja als Organisation deshalb behalten wollen, weil man einfach begriffen hat, dass man nicht in der Lage ist, die Wertfrage zu klären. Welchen Wert wollen wir denn heben? Und das finde ich, passiert halt oft, ne? dass du zwar sagst, ja, wir machen wertschöpfungsgetriebene Entwicklung und so Zeug, aber der Wert ist überhaupt nicht klar.
Aber die Entscheidung ist doch ganz einfach. Wenn also die Frage geht ja los, wer entscheidet darüber, was bei uns Wert ist? Also wir bauen ein Produkt, keine Ahnung, mal angenommen, wir bauen ein Produkt und dann muss man sich ja die Frage stellen, wer entscheidet darüber, was dieses Produkt wert ist? Und da mag es ja durchaus unterschiedliche Ansichten geben. Also man könnte sagen, eine moderne Ansicht würde sagen, der Wert eines Produktes entsteht immer beim Kunden, bei der Kundin. Da entsteht der Wert. Also dann muss man die fragen und mit einbeziehen und dann muss man das ernst nehmen, was von da kommt und dann muss man sich daran orientieren und dann hast du ein anderes Organisationsmodell, als wenn du sagst, nee, den Wert, den bestimmen wir, weil wir wissen genau, wie der Hase läuft. Da müssen wir überhaupt keinen fragen. dann organisierst du dich anders, weil dann musst du keinen fragen, dann brauchst du keine Feedbackschleifen zum Markt, dann brauchst du keine Geschwindigkeit, die Kundenanforderungen umsetzt, wenn du dir sicher bist, dass du weißt, wie deine Produkte aussehen müssen, damit sie Wert erzeugen. Und du hast natürlich recht, da muss man sich halt mal drüber unterhalten, aber ich glaube, das ist nicht so schwierig. Das müssen keine endlosen Diskussionen sein, weil ich finde es...
Sicher, ich glaube, je größer die Unternehmen sind, umso schwieriger wird diese Wertfrage, weil es dann ganz schnell eine Frage wird von, wer ist denn Teil der Wertschöpfungskette
und warum? Und genau, und da muss man den nächsten Denkfehler nämlich beheben. Also man ist Teil der Wertschöpfung und man ist nicht Teil der Wertschöpfung. Das ist ja keine Wertung. Wir reden ja über Aufgaben. Also es gibt Tätigkeiten in einer Organisation, die haben einen eher wertschöpfenden Charakter, und es gibt Tätigkeiten in einer Organisation, die sind nicht wertschöpfend, die unterstützen die Wertschöpfung. Da ist überhaupt keine Wertung drin. Man braucht nämlich immer beides. Also man kann nicht nur wertschöpfende Teile haben und man kann nicht nur nicht wertschöpfende Teile haben. Du brauchst aber die Unterscheidung in beides, damit du Prioritäten setzen kannst. Wenn du zu viel in nicht wertschöpfende Arbeit investierst, dann verbrennst du Geld, weil durch eine exzellente Buchhaltung ist nicht wertschöpfend, durch eine exzellente Buchhaltung kannst du draußen am Markt nicht 1 Euro mehr für dein Produkt fakturieren als vorher. Das kannst du nur durch ein zusätzliches Feature.
Das wird aber mittlerweile ja hin und her diskutiert, ne? Weil jetzt gibt es ja diese Idee von Product Operations zum Beispiel, ne? Das ist ja auch nichts anderes. Product Operations, Research Operations, das sind ja alles im Prinzip Funktionen, die so eine Organisation irgendwie erfüllen soll.
Ja, aber warum fällt es Akteuren so schwer zu sagen, hey, ich bin nicht wertschöpfend? Alles gut.
Nö, das weiß ich gar nicht, ob das da drin steckt.
Doch, ich glaube, also, viel steckt das so im Kopf drin.
Ja, das mag es so. Ja.
Ja. Aber es ist doch also, Quatsch. Es eine
geht nur mit dem natürlich anderen. Ist das Quatsch. Aber das, was ich ganz spannend finde, ist diese Überlegung, ne, diese ganzen Operations-Anteile, das kommt ja aus dieser DevOps-Bewegung, ne, und das hat irgendwie gut funktioniert und jetzt fängt man an, so viele Dinge als Ops zu bezeichnen und dann wird da irgendwas Neues draus. Und ich habe überlegt, das sind Funktionen, die Menschen zur Verfügung gestellt werden, um die eigentliche Wertschöpfung zu erzeugen. Das ist ja nur ein Werkzeug, ein Tool. Ne? Und früher war es ja, was heißt früher? Also momentan ist es immer noch so, ne, dass du früher...
Vor 3 Jahren.
Also vor 3 Jahren, genau. Gestern. Gestern war es ja noch so, dass man ja gesagt hat, die beste Wertschöpfungskette ist die ich mit einem Team end-to-end betreuen kann. Und das macht ja auch Sinn, ne? Weil die Feedbackschleife total kurz ist. Ich kann sofort alles verstehen, was da drin
ist. Ja, passt. Aber wenn du jetzt in das Team aber reinguckst, und ich habe ja auch mit solchen Teams zu tun viel, wenn du jetzt in das Team guckst, dann macht das Team ganz klar eine Unterscheidung zwischen, das ist eine wertschöpfende Tätigkeit und das nicht. Monitoring ist nicht wertschöpfend. Das müssen wir aber tun, weil wenn wir nicht gut monitoren, dann fallen uns Dinge auf die Füße. Also es ist aber nicht wertschöpfend. Nur weil wir ein geiles Monitoring haben, wird unser Produkt nicht unbedingt besser. Wenn wir aber ein Feature sozusagen in der Benutzeroberfläche besser gestalten als vorher, dann wird im Angesicht unserer Kundschaft das Produkt auch wertvoller.
Und das ist aber der Konflikt, den du regelmäßig in diesen Backlogs aushandelst. Ne? Und das hat aber für mich was eher damit zu tun, dass man erkennt, in welchem Zustand man sich befindet. Also bin ich in einem Moment, wo ich immer noch am Ausprobieren bin, Exploration, oder bin ich im Teil Exploitation? Und das macht die Unterscheidung aus. Und diese Unterscheidung kannst du als Priorität viel einfacher treffen, wenn du mit einem Team zusammensitzt, also mit dem, was man so als Team noch versteht, ne, als 7+2 oder was. Mit denen kann ich relativ schnell aushandeln. Guckt mal, Leute, wir machen uns jetzt auf den Weg, unser Produkt auszubeuten. Und deshalb legen wir großen Wert darauf, dass wir solche Dinge wie ein Monitoring bei haben, dass wir dazu beitragen, dass unser Betrieb extrem billig ist. Ne? Der gute Händler macht seinen Gewinn im Einkauf und nicht im Verkauf. Und das kannst du auf Softwareentwicklung übertragen zum Beispiel.
Genau, und jetzt geht das ja nur darum, das größer zu denken. Und jetzt haben wir jetzt, ne, in Teams, können wir sagen, ja, aber wenn du jetzt als Organisation vor der Frage stellst, keine Ahnung, du hast 1000 Leute und vor der Frage stellst, wie sollten wir uns eigentlich mal auf der Blaupause, ne, also mal wir nehmen mal nicht, wie machen wir das, sondern erstmal, was könnte unsere neue Orientierung sein, wenn wir uns organisieren, wenn wir so eine Organisationsreformierung machen wollen, dann musst du dir ja auch genau da die Frage stellen und da musst du auch eine Entscheidung treffen. Und das ist ja das Schwierige. Du weißt ja nicht, ob es nachher richtig oder falsch ist, aber du musst ja die Entscheidung treffen und dich dann danach auch versuchen, konsequent auszurichten. Du kannst ja auch als Organisation sagen, auch wir, ist auf einer hohen Ebene, ne? Also wir sind 1000 Leute. Natürlich können wir können auch sozusagen große Bereiche machen, die cross-funktional arbeiten. Wir müssen das ja nicht funktional teilen. Wir machen 5 Produkte und jedes Produkt wird von 500 Leuten erstellt und da finden wir alles. Da finden wir Marketing, Online-Marketing, Vertrieb, Designer und so weiter. Die sind alle in diesem Bereich drin und die organisieren sich immer weiter cross-funktional. Also natürlich hast du irgendwann auch mal so eine Spezialistenausprägung. Das geht auch gar nicht ohne. Ne? Wir können nicht immer alle sehr generalistisch und cross-funktional denken. Manchmal brauchst du auch einfach spezielle Expertise und dann brauchst du kein T-shaped Skillset, sondern geht das halt nicht in die Tiefe, nur in die Tiefe, nicht in die Breite. Aber das kannst du ja machen als Organisation. Und das ist ja nichts anderes als eine wertschöpfende Orientierung, dass du sagst, ich mache Organisationseinheiten, die orientieren sich am Wert des Produktes, das sie machen. Und dazu muss man die, wie man so sagt, cross-funktional, interdisziplinär, schalala, aufstellen.
Aber dann wäre der Unterschied ja für cross-funktional, T-shaped und so, das wäre aber für mich die Wertschöpfungskette und nicht die Funktion, die ich brauche, um als Unternehmen grundsätzlich überlebensfähig zu sein. Also ein Buchhalter muss nicht Softwareentwickler sein.
Nee, also, genau.
Es gibt keinen Grund für Steuerberater, ist Steuerberater, fertig, der soll Steuern machen. Genau. Und der soll vielleicht Excel bedienen können oder irgendwelche anderen komischen Schnittstellen zum Finanzamt, bitteschön.
Genau, aber auf einer niedrigeren Ebene wird das geregelt. Ne? Also wir machen sozusagen nicht auf der hohen Ebene, dass wir sagen, wir haben einen Bereich Buchhaltung, sondern wir sagen erstmal, wir haben 5 Produkte und in diesen Produkten brauchen wir auch irgendwie eine Buchhaltung.
Und weil das ist ja Unternehmer im Unternehmen. Ne? Also genau, wenn du das Prinzip verfolgst, dann musst du dafür sorgen, dass alle Funktionen, die ein Unternehmen braucht, um am Markt bestehen zu können, dann auch da sind. Sonst macht das mit dem Unternehmer im Unternehmen keinen Sinn mehr.
Ja, Unternehmer im Unternehmen, das ist das nächste Stichwort, müssen wir auch mal drüber reden. Aber ich weiß, was du meinst. Was denn oft so der Reflex ist, wenn man das mal durchdenkt, dass dann jemand sofort sagt, ja, aber macht das jetzt Sinn, überall eine Buchhaltung zu haben? Jetzt haben wir 5 Produktlinien, jetzt hat jede Produktlinie eine eigene Buchhaltung. Das können wir doch zentralisieren. Und da muss man halt erstmal gucken, nee, jetzt gleich mal nicht, mal kurz gedanklich dem Reflex widerstehen, gleich wieder was zu zentralisieren. Weil Zentralisierung nimmt immer Geschwindigkeit. Das ist These, ne? Also wenn wir uns sozusagen so, wie man das immer so schön modern nennt, so cross-funktional alle Funktionen in eine so eine Organisationseinheit reinpacken, hast du ja selber gesagt, dann geht das schnell, die Kommunikation ist eine ganz andere. Man hat aber eine hohe Redundanz, weil man Rollen immer wieder verteilt findet. Und man muss ja abwägen, ab wann macht jetzt Zentralisierung wirklich Sinn oder wollen wir uns nicht die Geschwindigkeit aufrechterhalten? Oder diese Diskussion muss man führen, aber viele verfallen erstmal in den Reflex zu sagen, die Buchhaltung müssen wir zentral machen. Marketing übrigens auch, Innovation auch. Und steckt ja auch was drin, muss man sich die Einzelfälle angucken, aber ich würde immer sagen, möglichst spät. Lass uns erstmal gucken, dass wir es anders machen.
Das ist vielleicht ein prima Satz. Lass uns erstmal gucken, dass wir es anders machen.
Nimmst mich jetzt auf den Arm, ne?
Lass uns was anders machen. Ich war gerade kurz davor, uns zu sagen, ey, wir haben ja Black Friday. Lass uns gerne noch über Unternehmen im Unternehmen reden. Aber ich finde, wir sollten uns auch ein paar Sachen aufsparen und so ein paar Cliffhanger haben, damit Bernd, Sieglinde, Rudolf und Marianne uns auch nächste Mal wieder zuhören. Denn wir sind wirklich kundenzentriert. Wir kennen unsere Kunden beim Vornamen.
Richtig.
Oder? Wienert. Insofern würde ich sagen, fährt der Zug wieder ab. Es
ja,
war ein Fest. Große Freude.
Bei mir kommt die U-Bahn gleich.
Das ist gut. In dem Sinne. Tschüss, Wienert.
Tschüss, Falk.
Sie hörten Wienert, gesprochen von Wienert Krasch. Und Falk, gesprochen von mir. Eine Produktion von Renate und Hermann Feierabend Productions. Wir bedanken uns bei unseren Familien, Freunden und unseren zahlreichen Sponsoren. Schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt: Herzlich willkommen im Gasthaus zur lustigen Organisation.